Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Für heute habe ich euch tatsächlich bloß wenige Verse mitgebracht, aber zunächst starte ich mit einer Geschichte. Stellt euch vor, eine kleine Maus. Ich hoffe, jetzt hat jeder von euch eine wunderschöne kleine Maus vor seinem inneren Auge, eine, vor der man nicht schreiend auf den Stuhl springen muss, sondern eine, für die man Gott danken kann, dass er sie geschaffen hat. Diese kleine Maus hat eine große Seele von Gott bekommen. Jetzt hat sie die und fragt sich, ja, warum habe ich die überhaupt? Was soll ich mit einer großen Seele anfangen? Ich bin doch bloß eine ganz kleine Maus. Weil ihr das zu viel ist und sie komplett überfordert ist, sagt sie sich, wenn ich schon nicht ganz alles in Anspruch nehmen kann, versuche ich jetzt erstmal nur ganz Ohr zu sein. Von jetzt an stellt sich die Maus also vor, ich bin nur Ohr und sie hört nur zu. Oh, man hört da gute Dinge, wie Menschen einander loben, wie freundliche Gesänge ertönen. Man hört das freundliche Hupen auf der Straße, wie die Autos einander grüßen. Man hört allerdings auch Kriegsgeschrei. Man hört wüste Beleidigungen. Man hört schlimme Nachrichten aus aller Welt. Die Maus ist völlig überfordert und sagt zu Gott, lieber Gott, das ist mir zu viel. Ich will nicht mehr Ohr sein. Bitte schenkst du mir doch einen großen Berg von Watte, damit ich nichts mehr hören muss. Sie will doch nicht ganz aufgeben. Jetzt versucht die Maus, ganz Auge zu sein. Die Maus stellt sich also vor, ist jetzt ganz Auge und sieht jetzt nur noch, versucht nicht mehr zuzuhören. Sie hat ja ihre ganze Watte, die sie sich in die Ohren stopfen kann. Und da sieht sie gerade jetzt im Frühling wunderschöne Blumenfelder. Sie sieht Schmetterlinge, die langsam wieder über die Wege tanzen. Sie sieht Schönheit in der Natur, vielleicht auch einen schönen Sonnenuntergang. Aber sie sieht auch, wo die Raubtiere übereinander herfallen. Sie sieht auch Kriegsbilder. Sie sieht die Folgen von Hunger, sie sieht Ungerechtigkeit und ist auch davon komplett überfordert. Geht wieder hin zu Gott und sagt, das kann ich nicht ertragen, das macht mich kaputt, ich krieg Angst, das macht mir Panik. Lieber Gott, gib mir doch einen Berg von Tüchern, damit ich nichts mehr sehen muss. Jetzt, wo die Maus nichts mehr hört und nichts mehr sieht, versucht sie es jetzt nur noch ganz Nase zu sein. Da kann man träumen, so als kleine Maus, von Bergen, von Käse, von guten Dingen, so wie wir eben davon träumen, von dem guten Brot, wenn wir an einer Bäckerei vorbeigehen. Aber man riecht eben auch so allerlei andere Dinge, die so gar nicht angenehm sind. Und auch das macht ihr wieder Angst. Und auch da kommt sie wieder zu Gott und sagt ihm, ein Parfümtopf, das bräuchte ich, damit ich nichts anderes mehr rieche als das. Lieber Gott, ich habe so viel Angst, bitte nimm mir doch meine große Seele weg. Ich kann damit nichts anfangen. Und Gott sagt zu der Maus, ich brauche dich aber so, wie du bist. Was wir hören, was wir sehen und was wir riechen, ist nur die Fratze der Wirklichkeit, aber nicht die Wirklichkeit selbst. Ich brauche deine große Seele, damit das wirkliche Leben zum Vorschein kommen kann. Ich will dir helfen, dass aus dem Hören das Begreifen, aus dem Sehen das Verstehen und aus dem Riechen das Empfinden für meine Wahrheit wird. Das als Geschichte zum Einstieg. Und wenn wir viele Dinge erleben im Alltag, die uns auch in Angst versetzen, wo wir merken, okay, wir hören von der Angst vor weiteren Kriegen, wir hören von der Angst die einem im Alltag überrollt von Aufgaben, die man einfach nicht erfüllen kann. Da kann man sich eigentlich auch dazu sagen, das ist nur die Fratze der Wirklichkeit und nicht die Wirklichkeit selbst. Die Wirklichkeit selbst liegt meistens noch ein paar Schichten tiefer. Hier möchte ich mit euch die paar Verse aufschlagen, die mir wichtig sind für heute. Es ist einer meiner absoluten Lieblingstexte, euch wohl vertraut. Wir sind im Sprüchebuch unterwegs. Sprüche 3, die Verse 5 bis 6. Sprüche 3, die Verse 5 bis 6. Zunächst in den Worten, die mir vertraut sind, und dann nehme ich noch zwei andere Bibelübersetzungen. Ich habe nach Luther 2017 gelernt. Dort steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und einen weiteren Vers möchte ich noch anfügen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist der Text, den ich heute der Predigt zugrunde legen möchte. Und ich werde diesen Text noch einmal in der Elberfelder und in der Einheitsübersetzung lesen, damit es nicht bloß die Worte sind, die vertraut sind und runterrutschen, sondern damit wir auch nochmal die Möglichkeit haben, diese Worte noch einmal aus anderen Perspektiven oder anders formuliert zu hören. In der Elberfelder steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinem Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und der Vers 7, sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Und schließlich in der Einheitsübersetzung, mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf deine Klugheit. Such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und meide das Böse. Diesen Text möchte ich heute mit euch ausführlich betrachten, aber ich gehe natürlich vorher nochmal auf Umwege zum Thema der Weisheit und der Klugheit zurück. Und ich muss ja zugeben, dass ich ein Fan der rabbinischen Weisheit bin. Was da so immer wieder mal auftaucht, erstaunt mich, weil man immer mit einer anderen Antwort rechnen würde, als das, was sie da gerade sagen. Ich war letztens in Friedensau und habe Latein unterrichtet, das wisst ihr. Und dabei bin ich in der Bibliothek über ein Buch gestolpert. Der Titel, der Rabbi hat immer Recht. Natürlich spricht mich dieses Buch besonders an. Es erinnert mich ein wenig daran, wie ich in Potsdam als Pastorin arbeiten durfte und immer scherzhaft gesagt habe, der Klerus hat immer recht. Und natürlich ist das meine Art von Humor und ich habe das niemals ernst gemeint. Bis irgendwann meine Jugendlichen zu mir kamen und sagten, du Lydia, wenn du etwas ironisch meinst, könntest du das vielleicht dazu sagen? Ihnen war nicht ganz klar, wenn ich sage, der Klerus hat immer recht, dass ich nicht sage, die Pastorin hat immer recht, du brauchst mir nichts zu sagen. Das ist es auf keinen Fall. Nun habe ich also den Titel gesehen, der Rabbi hat immer recht, und natürlich hat mich das angesprochen und ich war herausgefordert, dieses Buch zu lesen. Und ich habe auf den ersten Seiten gleich folgendes Sprichwort gefunden, ein jüdisches Sprichwort. Manch einer hadert mit seinem Aussehen, aber keiner mit seinem Verstand. Und das hat mich kalt erwischt. Es ist tatsächlich so, dass die meisten von uns das wahrscheinlich kennen, wenn wir morgens vorm Spiegel stehen, dass wir entscheiden, kann ich mich jetzt so der Welt präsentieren oder nicht? Aber das, was wir denken und äußern, da denken wir kein zweites Mal drüber nach, ob das so in Ordnung ist, dass wir damit ungehindert auf die Welt losgehen. Wo wir uns also auf unseren Verstand stützen, weil es uns klar ist, ich verstehe alles, ich bin der Mittelpunkt meiner Weltanschauung, Ich habe recht. Ich möchte mit euch einige Beispiele dazu betrachten. Zum einen, ich bin Brillenträger, ich muss leider eine Brille tragen, ohne, mal schauen, es fällt mir schwer, die Schrift dort hinten an der Wand zu lesen. Das heißt, die kann ich nur erahnen, weil ich weiß, was dort steht. Ich erkenne euch jetzt noch, weil ich euch an eurem Kleidungsstil erkenne. Aber ich kann die Gesichter nicht mehr erkennen. Die Brille hilft mir also, einen Fokus zu nehmen und besser zu sehen und wahrzunehmen, was ich in meiner Umgebung habe. Nun kennt ihr das, wie es ist, wenn man eine rosa-rote Brille trägt. Meist hat man eine Herzensperson vor Augen und egal was diese Person tut, wer auch immer sie kritisiert, komplett Schnuppe, ihr seht diese Person durch eure rosa-rote Brille, das ist der Held, das ist die beste Person ever und was sie tut, das ist das Schönste, was getan werden kann. Und die Person ist natürlich besonders klug und besonders witzig und man freut sich über das, was man sieht. Man hat seine rosa-rote Brille auf, absolut realitätsfern, weil man diesen anderen Fokus hat. Dann wiederum kennt ihr das, wie es ist, wenn Leute in Depressionen versinken. Dann stellen wir uns das mal so vor, ich würde mal sagen, übersetzt tragen sie eine schwarze Brille. Sie sehen ihre ganze Wirklichkeit, ihre ganze Lebensrealität um sich herum in den dunkelsten Farben. Nichts ist gut. Irgendwie finden sie nichts Buntes im Leben. Sie finden keine Freude, sie finden nicht irgendwo einen Lichtstrahl. Und dann denken sie, das ist Realität. Aber es ist gar keine Realität, sondern wie es der Maus gesagt wurde, es ist nur die Fratze der Realität und nicht die Wirklichkeit selbst. Wir müssen immer noch ein bisschen tiefer schauen. Wir müssen den richtigen Fokus haben, um die wirkliche Wahrheit dahinter zu erkennen. Um uns nochmal darauf aufmerksam zu machen, was die Weisheit ganz besonders auch im rabbinischen und jüdischen Sinne meint, möchte ich euch zwei Rätsel aufgeben und euch eine weitere Geschichte erzählen. Rätsel Nummer 1. Ihr habt 12 Äpfel. 12 Äpfel und ihr sollt sie auf 11 Kinder aufteilen. Wie macht ihr das? Frage an euch. 12 Äpfel, wie verteilt ihr sie gerecht auf 11 Kinder?
Jeder bekommt einen Apfel und ich nehme 12.
Okay, sehr schön. Okay, sehr, sehr schöne Theorie. Gut, hat jemand anderes noch eine gerechte oder einen gerechteren Vorschlag?
Ich nehme einen Apfel, ich teile das durch 11, nehme ich die Kinder, die anderen 11 behalte ich.
Oh! Okay, die Variante habe ich noch nicht gehört. Okay, okay, das klingt sehr, sehr gerecht. Ich sag euch, wie ein Rabbiner antworten würde. Der Rabbiner hat diese 12 Äpfel, verteilt sie auf 11 Kinder, indem er Apfelmus macht. Ja, richtig, so habe ich auch geschaut. Apfelmus. Apfelmus ist die gerechteste Variante, aber keiner von uns kommt auf diese Idee. Und da fängt es nämlich schon an, dass wir feststellen, wir haben in unserem Denken eine sehr starke Eindimensionalität. Das heißt, wir überlegen, wie komme ich von Punkt A zu Punkt B und versuche, den direkten Strich zu finden. Wenn ich diesen direkten Weg nicht gehe, dann ist es unmöglich, zum anderen Punkt zu kommen. Und dann kennt ihr wahrscheinlich auch diese IQ-Tests, wo dann vielleicht 3 Punkte unterschiedlicher Farbe aufgelistet sind und ihr müsst die gleichen farblichen Punkte miteinander verbinden. Und das geht einfach nicht, ohne dass ihr eine andere Linie kreuzt. Aber sobald ihr in den dreidimensionalen Raum geht, sobald ihr den Fokus wechselt, den Perspektivwechsel habt, kann man das plötzlich ganz locker miteinander verbinden, ohne dass die Linien sich kreuzen. Die zweite Aufgabe, ich weiß, ihr seid jetzt vorgewarnt. Ihr habt die Wahl. Ihr dürft wählen zwischen einem langsamen Pferd und einem schnellen Pferd. Welches wollt ihr wählen? Gar keins. Okay, okay. Du würdest das Langsame wählen?
Ja.
Okay, warum? Okay, gut. Weil wenn es zu schnell ist, dann könnte man runterfallen. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, den man mit einziehen sollte. Genau. Noch nicht, aber diese Idee ist sehr, sehr gut, danach zu fragen. Ich merke, ihr seid vorsichtig geworden, was diese rabbinische Weisheit angeht. Ich verrate euch, wofür diese normalerweise die Frage stellen. Rabbiner stellen einigen ihrer Schüler diese Frage, um zu sehen, ob sie den Schüler annehmen wollen. Und sie erwarten folgende Antwort. Nimmst du das langsame oder das schnelle Pferd? Die Antwort, die der Rabbiner hören möchte, ist, in welche Richtung läuft es denn? Denn wenn du in die falsche Richtung reitest, ist es egal, ob du das langsame oder schnelle Pferd hast. Aber wenn das langsame in die richtige Richtung reitet, bist du immer noch schneller am Ziel, als wenn du mit dem schnellen Gaul in die falsche Richtung preschst. Aber wie soll man auf sowas auch kommen? Deswegen möchte ich euch eine Geschichte noch erzählen. Sie kommt aus dem Mittelalter. Es ist eine Legende. Ob es sich so zugetragen hat, kann ich euch nicht sagen, aber ich bin mir sicher, dass es so passiert sein könnte. Also, es ist ein mittelalterliches Dorf. Eines schönen Morgens war der Morgen nicht mehr schön, denn es wurde eine junge Frau tot aufgefunden. Man hat sich sofort entschieden, wer der Schuldige ist. Das ist der Jude, der im Dorf wohnt. Der Jude ist schuld. Wer sonst? Man war sich also einig, man hat den Juden festgesetzt, man hat ihn eingesperrt und man hat angekündigt, dass ein Gerichtsurteil über ihn gefällt werden wird. Und er ist schon völlig verzweifelt, weil er weiß, wenn jetzt ein Gerichtsurteil über mich gefällt wird, keiner wird überprüfen, ob ich schuldig bin oder nicht. Und er ist da komplett in Angst und gibt sich komplett auf. Irgendwann bittet er darum, dass sein Rabbiner vorbeikommen sollte, um noch ein letztes Gespräch mit ihm zu führen, bevor er dann eben den Löffel abgeben darf, laut der Justiz. Der Rabbiner kommt und ist total erschrocken davon, dass dieser Mensch sich schon komplett aufgegeben hat. Und sagt ihm, hör mir zu. Du darfst eine Sache nicht tun, und das ist dich selbst aufgeben. Gib dich nicht selbst auf. Du hast einen Gott im Himmel, der ist größer als menschliche Weisheit. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an Gott und allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und der Jude im Gefängnis nimmt sich das zu Herzen, nimmt das mit und der Tag des Gerichtes kommt. Der Richter setzt sich hin, möchte einen Schauprozess machen. Er soll also öffentlich sein und er möchte so tun, als ob es gerecht wäre. Und sagt zu dem Juden, ja, lieber Jude, ich weiß ja, Sie sind ein gläubiges Volk. Wir führen eine Gottesentscheidung herbei. Ich habe hier zwei Zettel vor mir liegen. Auf den einen schreibe ich schuldig, auf den anderen unschuldig. Du ziehst einen davon und das, was da drauf steht, soll dein Urteil sein. Und nicht zu Unrecht hat der Jude vermutet, dass auf beiden Zetteln schuldig steht. Also hat er nun überlegt, was kann ich jetzt tun? Bin ich jetzt komplett verloren oder nicht? Aber dann erinnert er sich an seinen Rabbi, der gesagt hat, nein, gib dich nicht auf. Gott ist größer als menschliche Weisheit. Und er macht was ganz Spannendes. Er wählt einen Zettel, knüllt ihn zusammen und verschluckt ihn. Und alle total geschockt und sagen, wie sollen wir denn jetzt rausfinden, was du gemacht hast, was du gezogen hast? Und er daraufhin lest den anderen Zettel, das Gegenteil von dem, was da draufsteht, soll mir geschehen. Und er war gerettet. Es ist spannend, dass wir manchmal denken, wir haben keine anderen Auswege. Wir denken, es geht bloß eine Möglichkeit, ans Ziel zu kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Aber Gottes Wege sind größer. Gottes Wege sind anders und Gottes Wege führen immer noch an ein Ziel, von dem wir manchmal gar nicht mehr erwarten, dass wir es erreichen können. Aber ich möchte euch auch noch mal kurz sagen, warum wir zu dieser Eindimensionalität gekommen sind. Warum es in unserem Kopf so falsch wirkt, dass wir noch ans Ziel kommen können, weil wir haben dort ja ständig Mauern, gegen die wir stoßen. Es gab in unserer Geschichte einfach einen großen Denkwandel. Das heißt, noch bis zum Mittelalter ungefähr stand Gott im Mittelpunkt. Er stand im Fokus, er war der Mittelpunkt des Weltbildes. Ab dem 14. Jahrhundert dann hat es angefangen, dass der Humanismus aufgekommen ist. Der Humanismus hat nicht bloß Schlechtes gebracht. Der Humanismus hat die Aufklärung gebracht, hat darauf hingewiesen, dass der Mensch sich weiterbilden kann. Wir verdanken dem Humanismus die Schulen und die Universitäten. Wir verdanken dem Humanismus das kritische Gedankengut, dass man auch viele Dinge hinterfragt und auch tatsächlich selber seinen Kopf verwendet. Was allerdings als Wandel sich vollzogen hat durch den Humanismus, ist, dass statt Gott im Mittelpunkt des Weltbildes plötzlich der Mensch im Mittelpunkt des Weltbildes steht. Der Mensch mit seiner Begrenztheit. Der Mensch mit seinen Erfahrungen und seinen Gedanken und seinen persönlichen Bewertungen. All das, was der Mensch fühlt, ist real. Was er denkt, hält er für real. Aber ein anderer Mensch wiederum hat da ganz andere Grenzen, so dass wir plötzlich mit unseren unterschiedlichen Mittelpunkten, weil ja jeder von uns im Mittelpunkt seines Weltbildes steht, aneinanderstoßen und ständig Konflikte haben. Was wirklich real ist, fällt dann meistens aus unserem Fokus raus. Ich möchte mit euch nochmal auf diesen Text schauen, der da steht in Sprüche 3, 5 bis 6. Und zwar gehe ich davor nach einer semantisch-pragmatischen Kommentierung der Schlüsselwörter, schlaue Formulierung, von einem Kollegen, der mir das zur Verfügung gestellt hat. Und das war der Dante Marvin, den ich empfehlen kann, denn er hat im Internet jeden Tag eine Andacht online gestellt, wo er sich einmal kurz und einmal komplett ausführlich mit allen Texten auseinandersetzt. Da habe ich das also her. Zunächst steht also da Betach. Betach heißt Vertraue. Vertraue heißt, das ist ein vollständiges Vertrauen, auf Gott und die Annahme der Abhängigkeit von Gott. Nicht nur spirituell, sondern in allen Lebenslagen. Das heißt, nicht nur, wenn wir hier in diesem Raum sitzen, sollen wir auf Gott vertrauen, sondern auch, wenn wir draußen sind, wenn wir morgens unseren Tag beginnen, wenn wir aus dem Haus rausgehen, wenn wir in die Schule gehen, wenn wir mit Menschen sprechen, wenn wir auf der Arbeit Kollegen oder Patienten begegnen, überall dort. Vertrau auf Gott. Das ist die Aufforderung, die da steht. Ja, genau das, was danach kommt. El Adonai, auf den Herrn. Wir haben eine klare Vorstellung davon, wem wir vertrauen wollen, wenn wir an Gott denken. Und das ist der einzige Gott, den wir haben, wie wir das vorhin auch schon im Missionsbericht wieder gehört haben. Gott allein, der Gott Israels, auch unser Gott, das ist der, dem wir vertrauen wollen. Kein Götzen, nicht irgendjemand anderem. Dann, auf welche Art und Weise? Bechol, Levavcha, mit dem ganzen Herzen. Das betont wieder die Ganzheitlichkeit und die Tiefe des geforderten Vertrauens, das wir in Gott haben dürfen. Dann, Velbinetka al-Tishayim, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das lehrt, dass menschliche Weisheit uns nicht immer ans Ziel bringt. Manchmal führt es uns sogar in die Irre. Da haben wir ganz schräge Annahmen. Ich habe gestern in einem Fachbuch das schöne Wort kognitive Dissonanz gelesen. kognitive Dissonanz ist das, was wir in Aesops Fabel haben, dass ein Fuchs die ganze Zeit versucht hochzuspringen und an Weintrauben zu kommen und er kommt an diese Weintrauben nicht ran und sagt sich dann zum Schluss, ha, die waren mir eh zu, die sind eh zu sauer. Der Fuchs geht also in dieser Situation in der Fabel aus, die Trauben sind zu sauer und tröstet sich damit darüber, dass er nicht an diese Trauben rankommt. Für uns, die wir die Geschichte hören, ist diese Dissonanz klar sichtbar, weil wir sagen, die Trauben sind voll in Ordnung, der Fuchs hat einfach bloß ein Problem. Das ist eben auch das mit unserem Verstand. Manchmal führen wir uns mit unseren Gedanken in die Irre. Wir vertrauen fest darauf und folgen diesen Gedanken dann weiter, anstatt ein zweites Mal nachzudenken und zu sagen, Gott, ich will dir an dieser Stelle vertrauen. Dann Becholderecha in all deinen Wegen. Das bedeutet, alles, was in meinem Leben abläuft, alle Entscheidungen, alle Dinge, die ich angehe, alle Tagesaufgaben, das ist das, wo ich auf Gott vertrauen möchte, wo ich ihn ans Steuer lassen möchte. Und da ist ja auch diese Schwierigkeit, vielleicht kennt ihr das auch, die Kontrolle abzugeben und zu sagen, Gott, du bist jetzt am Steuer. Ich lasse dich jetzt machen. Das ist super schwer. Also, weil wir einfach immer wieder auf unsere Kräfte vertrauen und auf das, was wir mitbringen und was wir tun können. Aber es ist super schwer zu sagen, ich vertraue jetzt auf Gott, weil ich nicht weiß, was dann kommt. Dabei ist das, was kommt, eigentlich das Gute. Wir schauen noch weiter. Hier kommt noch ein schönes Wort. Der Ehu. Erkenne ihn. Erkenne Gott. Das fordert uns dazu auf, Gottes Willen und seinen Charakter in allen Lebensaspekten zu suchen und auch zu erkennen. Und das ist auch ein schöner Gedanke. Gott tiefer kennenzulernen, schenkt uns auch neue Sicherheit, ihn nicht nur zu erkennen, sondern auch zu verstehen, warum er bestimmte Wege so geht mit uns, wie er das tut. Entschuldigung. Und schließlich, er wird deine Pfade ebnen. Wir haben hier eine Verheißung. Gott verspricht, dass er den Weg erklärt, dass er ihn ebnet, dass er ihn recht führt für alle, die ihm vertrauen und die ihn in ihrem Leben erkennen. Das ist ein schöner Gedanke und nun ist die Frage, wie lerne ich denn überhaupt Gott zu vertrauen? Wie mache ich das denn? Vertrauen in Gott zu lernen ist eine tiefgehende und oft eine persönliche Reise. Und es sind drei Schritte, die uns helfen können, das Vertrauen in Gott zu vertiefen. Ich nenne zunächst die drei Schritte, bevor ich nochmal auf sie eingehe. Der erste Schritt ist der Glaube und die Erkenntnis seiner Liebe. Der zweite Schritt, das Gebet und die persönliche Beziehung. Und der dritte, das Vertrauen durch Erfahrung und Reflexion. Der erste Schritt, Glaube und Erkenntnis seiner Liebe. Mach dir bewusst, wie unendlich geliebt du von Gott bist. Glaube daran, dass Gott dich liebt, bedingungslos, ohne die Vorbedingungen eben. Diese Liebe ist eine stabile Grundlage, auf der Vertrauen wachsen kann. Verstehe, dass Gott immer für dich da ist, selbst in den schwierigen Zeiten. Und dann können wir das auch aus der Bibel herauslesen, an den Stellen, die besonders von Gottes Liebe sprechen. Zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Dann Römer 8, 38 bis 39, wo drinnen steht, niemand und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Lass diese Wahrheit sich in deinem Herzen entfalten. Wir kommen zum zweiten Schritt. Das Gebet stärkt uns, um eine persönliche Beziehung zu Christus zu haben. Das regelmäßige Gebet hilft uns, Gott immer mehr in unser Leben zu integrieren. Hier können wir Sorgen ausdrücken. Wir können Danke sagen für so viele Dinge, die wir einfach immer wieder erleben. Und wir können um Führung bitten. Zeige Gott deine Ängste und Zweifel und erlaube ihm, dir Frieden und Sicherheit zu schenken. Und durch das Gebet lernen wir auch Gottes Stimme zu hören und erkennen, wie er im Leben wirkt. Schließlich der dritte Schritt, Vertrauen durch Erfahrung und Reflexion. Sieh darauf, wie Gott in deinem Leben wirkt. Achte auf die Momente, in denen seine Führung, Unterstützung oder Antwort auf Gebete erfahrbar wird. Blicke in schwierigen Situationen auf Gottes Treue und Fürsorge zurück. Beginne dann, Gottes Handeln in deinem Leben zu erkennen und danke ihm für die kleinen und großen Dinge, die er für dich tut. Das hilft, auch in schwierigen Zeiten weiterhin auf Gott zu vertrauen. Erkenne Gottes Liebe, baue eine persönliche Beziehung durch Gebet auf und reflektiere deine Erfahrungen, um dein Vertrauen in Gott zu stärken. Vertrauen in Gott wächst, wenn du ihn immer mehr in deinem Alltag und in deinen Herausforderungen erfährst und ihn als verlässliche Quelle der Führung und Unterstützung anerkennst. Wenn wir es also noch einmal zusammenfassen, die Selbstreflexion, die offene Kommunikation und kleine positive Erfahrungen sind die drei wichtigsten Schritte, um dieses Vertrauen in Gott zu lernen. Sie helfen dir, in dir selbst und in anderen Sicherheit zu finden, was die Grundlage für tiefere Beziehungen und ein stärkeres Vertrauen in die Zukunft legt. Das heißt, ich mache es noch einmal deutlich, erkenne Gott, so wird er dich recht führen. Nicht alles ist, wie es scheint, denkt an die Fratze der Wirklichkeit, nicht die Realität selbst. Nimm nicht alles ungefiltert, ernst oder persönlich. Vertraue auf Gott in jedem Bereich deines Lebens und schau nicht nur auf das Oberflächliche, sondern auch auf das, was hinter Worten und Taten liegt. In dem Fall also die klare Einladung, nutz die Brille, die Perspektive, den Fokus Gottes auf alles, was ihr erlebt, so oft ihr euch an Gott erinnert. Das ist meine Einladung an euch und ich lade uns alle noch ein, jetzt gemeinsam das Lied Nummer 142 zu singen. Okay.